Ja, guten Morgen, liebe Pia.
Guten Morgen, Miriam.
Es freut mich sehr, dass du wieder mal für Jetzt TV ein Interview gibst und ja, wir dieses Gespräch hier führen können.
Freue ich mich auch sehr.
Ja, ich habe mir auch schon ein Thema überlegt oder Themen vielmehr und wir schauen einfach, wie wir durchkommen. Also ich würde ganz gern mit dir über die spirituelle Suche sprechen, aber auch über Bodenständigkeit und Menschlichkeit.
Wunderbar.
Weil das sind alles Themen, die auch in deinem Satsang angesprochen worden sind, immer wieder. Und ich war auch auf deiner Webseite, als ich mich auf das Interview vorbereitet habe und habe da mal so ein bisschen gestöbert. Genau, und bin dann auch in deinen Shop gegangen und habe da einen Buchtitel entdeckt. Der heißt Satsang. Und die Beschreibung davon hat mich sehr berührt. Mal schauen, ob ich es zitieren kann, ohne dass ich spicken muss. Einen spirituellen Weg zu gehen entspricht der tiefsten Sehnsucht des menschlichen Herzens. Und ich würde ganz gern bei dieser
Das ist
Sehnsucht.
ein Zitat von mir?
Ach, das ist ein.
Fragezeichen?
Das ist die Beschreibung von dem Buch.
Ach, okay.
Genau. Also
Aber könnte von dir
könnte ein
sein.
Zitat sein, okay. Ja, und ich würde ganz gern bei dieser Sehnsucht anfangen, was diese tiefe Sehnsucht genau ist und wie sie sich damals bei dir geäußert hat.
Eigentlich ist unsere tiefe Sehnsucht, glücklich sein zu wollen. Also was ganz Einfaches, etwas ganz Natürliches. Und wir versuchen, glücklich zu sein auf unterschiedliche Art und mit unterschiedlichen Methoden. Und bei vielen Methoden und Arten stellen wir, wenn wir ein bisschen intelligent sind, bald fest, dass es nicht funktioniert. Also ein neues Auto kann vielleicht glücklich machen, aber es hält nicht. Und gerade dieses "es hält nicht", das betrifft viele Dinge, die wir im Außen versuchen können, um glücklich zu sein. Wenn wir das feststellen, dann fangen wir an, tiefer zu gehen. Und fangen an zu suchen nach dem, was uns bleibend und stabil glücklich machen könnte. Machen ist falsch. Glücklich sein lassen könnte, ist richtig. Weil es eben genau nicht etwas macht mich glücklich. Und wenn dieses Etwas nicht da ist, ist auch das Glück weg, sondern es geht darum, wie kann ich so glücklich sein, wie ich von Natur aus in meinem Wesen eigentlich bin. Und sobald diese Frage gestellt ist oder eine ähnliche, fängt die spirituelle Suche an. Weil da frage ich ja bereits nach Beständigkeit, also nach Ewigkeit und Unendlichkeit. Das war jetzt, glaube ich, der erste Teil deiner Frage. Der zweite Teil war der persönliche, wie es
Ja.
bei mir war. Ich habe natürlich dieselbe Frage gestellt wie jeder. Ich habe sie ein bisschen anders formuliert für mich damals. Und zwar war es für mich die Frage nach Wahrheit. Damit habe ich aber auch jetzt eine Wahrheit gemeint, die nicht subjektiv ist oder heute so, morgen so oder modeabhängig oder politikabhängig, sondern was bleibt wahr, unumstößlich. Und meine Frage nach Liebe. Und meine Fragen. Wobei die Frage nach Wahrheit hat ganz, ganz früh angefangen bei mir durch ein Erlebnis als kleines Kind, wo ich mit meinem Vater an einem Fenster stand und habe in größerer Entfernung irgendwelche Tiere gesehen. Mhm. Und so wie ich diese Tiere wahrgenommen habe, hatten sie die Größe einer Kuh. Nein, Entschuldigung, andersrum. Die Größe eines Dackels oder okay. eines kleinen Hundes. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Dackel. Und er hat gesagt, nee, Kuh. Und das hat mich in meinem kleinkindlichen Selbstverständnis von ich sehe etwas, ich bezeichne es in mir und gehe erstmal davon aus, das ist es.
Ja.
Zutiefst erschüttert. Später war mir dann klar, also es lag einfach daran, dass ich noch nicht Entfernungen einschätzen konnte.
Ja.
Einfach von der Entwicklung, der Hirnentwicklung her. Aber das hat, war ich erstaunlich, wenn man etwas so Frühes erinnert. Das hat mich tief bewegt und mich immer fragen lassen.
Mhm.
Also wenn ich etwas als Dackel sehe und du siehst es als Kuh, dann kann das, was ich sehe, ja nicht die, und was ich ja ganz ehrlich so empfinde, nicht eine unumstößliche Wahrheit sein.
Also du hast erstmal festgestellt, dass das, was du wahrnimmst, nicht unbedingt wahr ist, so könnte man sagen, ja?
Ja.
Und wie ist dann aus dieser Suche nach der richtigen Wahrnehmung, sage ich mal, diese spirituelle Suche geworden? Also du hast immer die Sachen dann quasi hinterfragt, so ist das, was ich wahrnehme oder was ich erkenne, wirklich so, wie es ist? Und wie entstand daraus dann die spirituelle Suche?
Die hat in dem Moment schon angefangen. Eigentlich. Es ist für jeden ein bisschen anders, aber in dem Moment, wo ich das scheinbar Offensichtliche nicht mehr als sicher wahrnehmen kann, fängt der Mensch an zu fragen. Das ist uns eingegeben, könnte man sagen. Und in dem Moment fängt eine Suche an, die man spirituell nennen kann. Mhm. Auch Kinder suchen schon.
Mhm.
Und fragen ständig, warum? Eigentlich kann ich dann nur sagen, dann hat sich's immer weiterentwickelt und verändert und dann kamen persönliche, geschichtliche Ereignisse, die schwierig sind oder schön sind und eine mit neuen Fragen füttern und neuen Impuls geben, zu fragen, zu antworten, Antworten wieder zu befragen. Das klingt jetzt alles sehr geistig und es hat auch diesen.
Das hört sich für mich so nach Forscher dran
ja,
an.
Da ist
ne?
viel
so,
ja. bei mir viel Forschen mit dabei, aber immer auch das Herz. Also auch meine Emotionen, auch meine inneren Wellen fragen und haben gefragt.
Du hast ja auch gesagt, dass die Liebe bei dir auch eine Rolle gespielt hat und war da auch für dich diese Frage so, was ist eigentlich Liebe oder ist Liebe wahr?
Oder Liebe wofür habe ich nie bezweifelt.
Aha.
Das hat sich auch bewahrheitet dann all along. Aber was ist das? Ist es mein, also als Kind, ist das meine Zuneigung oder das, was ich empfinde zu meiner Mutter oder meinem Vater? Oder ist es nur das? Das habe ich mich gefragt. Was ist das? Vor allem natürlich, weil ich in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, wo ja Liebe deine Nächsten und so weiter sehr zentral war. Und ich habe mich gefragt, ja, was bedeutet das? Was ist das.
Und wie bist du dann zum Satsang gekommen oder was für eine Rolle spielt dann Satsang bei der Wahrheitssuche?
Zu Satsang bin ich erst sehr spät gekommen. Ich habe erstmal viele Philosophen studiert.
Okay.
Ich dachte von meinem Erziehung und meinem Umfeld her, da müsste Antwort sein. Da gibt es auch viele Antworten. Mhm. Viele weise Menschen in unserer menschlichen Geschichte. Mhm. Damit habe ich angefangen. Bin dabei auch natürlich über östliche Philosophen mhm. gestolpert oder bin darauf getroffen, aber erstmal nur in Büchern. Es gab damals aber auch noch gar nicht so viel. Ich weiß noch, ich habe da gelesen von einem deutscher Indologe, Glasenapp, hieß der.
Okay.
Sehr bekannt. In dem sein Buch über indische Philosophie habe ich gelesen. Da fand ich manches sehr, ganz anders. Mhm. Als eine Weile später, da war ich dann schon 18, 19, habe ich das erste Mal von Osho gehört. Oh, ein lebendiger Mann. Und hat mich sehr angesprochen, was er so von sich gegeben hat. Habe aber dann noch 10 Jahre ungefähr gebraucht, bis ich so weit war, ihm begegnen zu können. Weil ich auch, ich bin immer eine fragende Frau gewesen und ich bin immer eine...
auch kritisch, aber, oder?
Ja, auch immer eine kritische Frau. Bin ich immer noch. dann aber die Begegnung mit Osho war für mich unglaublich wichtig. Vor allem, weil dann das erste Mal es für mich so war, nicht nur Bücher, nicht nur Videos, wie ich es auch vorher hatte schon von Osho, sondern ein Zusammensein in einem physikalischen Raum macht, und das betone ich auch ständig, macht einen Unterschied. Überwältigend.
Was hat dich da so überwältigt in dieser unmittelbaren Begegnung, die es offensichtlich mit den Büchern oder Videos nicht gab?
Überwältigt hat mich. Ich war eine. Ich bin eher jemand, der in die letzte Reihe geht in solchen Veranstaltungen. Und in den Veranstaltungen von Osho waren sehr, sehr viele Menschen, ein paar tausend.
Okay.
Und ich war ziemlich weit hinten. Und also das erste Mal dann kommt dieser Mann rein, vorne auf die Bühne. Auch da ging es mir wieder so wie mit dem Dackel. Er kam winzig klein. Und zugleich eine Präsenz und eine Autorität und Ausstrahlung, das mich in der letzten Reihe umgeblasen hat. Das ist mir zweimal passiert. Einmal mit Osho und einmal mit dem Dalai Lama. In einer ähnlichen, auch ganz hinten im Olympiastadion oder Olympiahalle, genau, war das. Mit dem Dalai Lama. Das kann ich nicht mit, das kann ich nicht begründen oder sagen, es ist, das finde ich auch nicht in seinen Büchern oder so. Das ist,
Es ist auch das, was man Ausstrahlung nennt, also dass jemand das eben mehr. Du hast es als Präsenz bezeichnet. Das heißt, was bedeutet das für dich, dass die Person im ganzen Raum, also nicht nur vielleicht dort ist, wo sie ist, sondern über
den ganzen Raum. Ja, Osho hat den Raum ausgefüllt. Ach. Also nicht sein Körper.
Natürlich. Ja. Was dann?
Wir sind was unsere Natur angeht, also Natur wie Bäume, Vögel und so weiter, sind wir ein Körper mit Händen und Nase und alles, was so dran gehört. Sogar solche Dinge gehören bei manchen Menschen zur Natur. Das ist eine ziemlich bröselige Angelegenheit. Also stelle ich inzwischen fest. was unser Herz angeht, was wir ja auch sind, und mit Herz meine ich jetzt nicht die Pumpe, sondern ich meine unser Fühlen, unser, sind wir Liebe. Was unseren Geist angeht, gibt es da Gedanken, die natürlich von Materie abhängig sind, von unserem Hirn, also wieder von der Natur. Aber es gibt was drüber rausgeht und nicht von der Materie abhängig ist. Das ist die Klarheit, an der wir teilhaben. Die kann man nicht beanspruchen, aber wir haben daran teil. Genauso wie an der Liebe. Ich habe dann irgendwann festgestellt, jeder von uns hat einen persönlichen, individuellen Ausdruck von Liebe in unserer Mann-Frau und Frau-Mann-Liebe in der Familie, in der Nächstenliebe, wie auch immer. Aber an der Liebe selbst haben wir als Einzelne, als Individuen teil und drücken das dann aus. Wenn jetzt ein Mensch wie Osho sehr gegründet ist in dem, was nicht Materie ist und dem, was nicht, sagen wir einfach, in dem, was bleibt, dann kann bei diesen Menschen das, was wir alle haben oder woran wir ja alle teilhaben, Klarheit, Buddha, Natur, Liebe, ganz wunderbar und viel stärker strahlen, weil es nicht so verstellt ist. Also wenn ich jetzt vor diese Scheinwerfer deinen Schal hängen würde, dann kommt das Licht nicht mehr so rüber, wie es jetzt gerade tut, oder ich hänge über die Kamera den Schal, dann sehen die Zuschauer nur noch den Schal. Osho hatte keinen Schal vor der Kamera. Ich probiere es jetzt nicht. Zuschauer können sich's vorstellen.
Diese Verhüllungen, von denen du gerade gesprochen hast, was könnte das sein? Weil anscheinend, so wie du sagst, sind wir alle darin gegründet.
Eigentlich sind diese Verhüllungen nur Missverständnisse. Es ist gar nichts Schlimmes. Es sind nur Missverständnisse. Eigentlich. Dann aber, oder erstmal, irgendwas haben wir nicht begriffen oder falsch verstanden. Das wäre ja noch gar nicht weiter schlimm. Dann aber setzt wohl eine Fixierung ein. Wir identifizieren uns mit dem Falschverstandenen. Und also wenn ich zum Beispiel als Kind mich darauf fixiert hätte, das sind Dackel. Und der Rest der Welt ist blöd, weil die alle nicht sehen, dass das Dackel sind, wo es doch offensichtlich Dackel sind. Ja. Dann hätte ich mich in diesem Missverständnis meinerseits fixiert. Ja. Und dann fange ich an, Krieg zu führen gegen die Kuh-Anhänger. Und das ist das, was daran passiert.
Diese dieses Erleben, dass wir voneinander getrennt sind, ist das auch so?
Ein Missverständnis. Ist
ein Missverständnis.
Großes, oh, großes, großes Missverständnis, was dann zu Rassismus führt, was zu allem Möglichen führt, was wir auch jetzt gerade beobachten.
Und wie kommt es zu diesem falschen Erleben von Trennung oder andersrum?
Ja. Es scheint so zu sein, dass dieses falsche Erleben erstmal normal ist. Das heißt, die Frage, wie kommt es zu dem falschen Erleben, ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie komme ich aus dem falschen Erleben raus? Ich sage das deshalb, weil es gibt einen wunderbaren uralten Text aus dem Buddhismus, der heißt Samantabhadras Wunschgebet. Samantabhadra ist eine Mythologie, könnte man sagen, also ein kulturelles Bild, und er ist in dieser Vorstellung, in dieser Mythologie der Urbuddha. Okay. Also das Wesen, was als allererstes und von Anfang an und immer schon Buddha war. Eonen vor Buddha Shakyamuni oder 23 Universen
vorher.
Und dann ist beschrieben in dem Text, an einer Stelle, die aber leicht zu übersehen ist, dass selbst beim Urbuddha es einen Moment von Hä? Gab. Also, er ist was begegnet und allein die Tatsache und eigentlich die Fähigkeit, dass wir begegnen können, löst ja erstmal aus, ich kann ja nur begegnen, weil
getrennt
wir zwei sind.
Ja. Sonst wäre keine Interaktion möglich.
Exakt, das ist ja eigentlich eine tolle Sache.
Ja.
Was dann aber dem Bewusstsein mal geschieht, wenn es das erste Mal entdeckt, dass er selbst an einer Hand eine Begegnung möglich ist zwischen
zwei Fingern,
ist zumindest ein Erstaunen. Also wenn du ganz aus der Einheit kommst und zum ersten Mal du sagst, dann Mama sagst, oder das wahrnimmst, dann so, beim Urbuddha war das ein Moment, dann hat er einmal tief geatmet und gesagt, oh ja, es ist ja nicht, was er, die Feststellung dann, heilsame Feststellung ist, dass ich du sagen kann, ist eine Erweiterung der Möglichkeiten der Einheit. Und nicht ein Widerspruch zur Einheit. Verstehst? So, also ist die Frage nicht, wie kommt es zu der Irritation, die ist normal, sondern wie komme ich von der Irritation zu dem, oh, es ist trotzdem alles okay. Und da ist aber immer noch die Pia und die Maya. Und wir können ganz natürlich ich und du sagen oder du und ich und uns zugleich als zum Beispiel jetzt ganz konkret als zutiefst verbunden wahrnehmen. Also unser Gespräch ist nur möglich, weil wir beides zugleich wahrnehmen können, dass wir miteinander sind und in einem
Dialog,
eben, nicht Monolog. Deshalb halte ich jetzt meinen Mund.
Ja. Aber aus der Einheit heraus gesehen ist es ja eigentlich ein Monolog, oder? Also die Einheit spricht...
Das ist mal zu schnell.
Das ist ja sehr schön. Das ist mir so gerade eingefallen.
Ja, doch, es ist sehr schön. Aber es würde dann unseren tatsächlich stattfindenden Dialog die Würde nehmen. Also, ich zeige das gern an, also die Finger einer Hand.
Mhm.
Es ist immer noch eine Hand, aber es sind fünf Finger, die auch was miteinander machen können.
Mhm.
Irgendwie sich verknoten oder können sich sogar hauen, mehr oder weniger, können miteinander spielen. Wenn ich jetzt sage, ah ja, dann ist es halt eine Hand, dann habe ich all diesen wunderbaren Möglichkeiten irgendwie die Schönheit, dann spreche ich das ab.
Mhm.
Wir reduzieren es nicht nur auf die Einheit, mhm, sondern es ist ein...
Die Vielheit oder der individuelle Ausdruck.
Es ist ein Auch. Es ist ein Zugleich. Es ist kein Entweder-Oder. Sobald ich Entweder-Oder sage, bin ich ja in der Trennung.
Mhm. Wenn aber dieses Erfahren, dass es nicht auch eine Hand ist, sondern man einfach nur die Finger einzeln sieht, dann ist es ja auch eine Art von vielleicht Bedrohung oder dann kommen eben weitere Missverständnisse.
Richtig, und genau, das ist der Punkt. Dann, wenn man jetzt nur die Finger sieht und vergessen hat oder nicht wahrnehmen kann, es ist am Ende ein Geschehen, ein Sein, dann wird es schwierig und leidvoll.
Und deswegen kommt jetzt die Frage, und wie kann ich dieses Missverständnis klären?
Es geht peu à peu, Schicht um Schicht. Wir nehmen uns jeder Mensch nimmt sich in bestimmten Situationen als nicht getrennt wahr. Also ich bin noch niemand begegnet, der das gar nicht kennt. Also eine Mutter, die gerade ein Kind geboren hat, jede Mutter kennt es. Auch eigentlich jeder, der mal in tiefer Liebe mit einem anderen Menschen war. Die Liebe macht da viel für uns. Jeder, der mal in tiefem Staunen war in einem Konzert, die Kunst hilft uns da auch oft. Jeder, der mal ganz versunken war in einem Schauspiel der Natur, die Wellen am Meer, die Grandiosität eines Bergs, an dem man wandert oder klettert, alles das gibt uns in jedem Menschen immer wieder diese Momente, weil die Illusion oder das Missverständnis ist nicht lückendicht.
Mhm.
Das ist wichtig. Mhm. Es ist nicht lückendicht und war nie lückendicht und kann es gar nicht sein. Das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Nachricht. Wenn die Illusion lückendicht wäre, gäbe es keine Chance.
Mhm.
Aber es scheint sowieso durch. Das heißt, die erste Aufgabe wäre, diese Momente wirklich tief zu schätzen und sie als das vielleicht zu erkennen, was sie sind. Nicht als Ausnahme, nicht als, einmal im Jahr geschieht mir sowas. Auch vielleicht sogar sie schon erkennen zu können als Ausdruck von etwas Tieferem. Es ist gar nicht wirklich der Berg, sondern es ist, was Berg und ich gemeinsam haben, was mich eigentlich berührt. Und was Berg und ich und Gott gemeinsam haben, könnte man sagen. Wow. So. Wenn irgend sowas dann mitkommt, das wäre schon der zweite Schritt. Also der erste, die Wertschätzung, die Dankbarkeit dafür, dass es nicht lückendicht ist, und dann ein tieferer Erkenntnis. Wenn die da ist, dann kann ich anfangen zu üben und zu lernen auf die eine oder andere Art. Da gibt es ja viele Wege. Wie finde ich diese Lücken? Wie finde ich die Lücke in der U-Bahn? Wie finde ich die Lücke bei der Arbeit? Wie finde ich die Lücke, wenn die Kinder schreien?
Also im ganz normalen Alltag, so nicht als ein außerordentliches
Richtig, Erlebnis. Weil man muss ja dann rauskriegen, jetzt bin ich schon wieder forschermäßig. Ja. Es geht um Gewissheit.
Ja.
Ist jetzt das wahr, was mir durch diese Lücken erscheint in den gnadenreichen Momenten? Oder ist das wahr, was die 23 anderen Stunden erscheint? Muss man rauskriegen. Deshalb fand ich vorhin unsere kurze Unterbrechung richtig klasse, weil man hat, wow, da ist die Lücke.
Ja.
Ist nix, die Lücken sind immer gut. Lücken sind immer gut. So, dann, was ja uns schwierig macht, es ist nicht so schwierig, das Göttliche im Berg zu erkennen, weil er uns überwältigt. Oder im Ozean oder so. Schwierig ist, wenn es um uns selber geht. Deshalb, die erste ist, sich immer wieder zu vergewissern der grundlegenden Gutheit in einem selber. Oder sich das zu fragen. Behauptet, und nicht nur ich, in jedem Wesen, in ausnahmslos jedem, ist in der Essenz, im Kern, grundlegende Gutheit, die bestimmte Qualitäten hat. So, das muss ich aber jetzt überprüfen. Sonst ist es kein Trost oder sowas, sondern eine Aufgabe. Stimmt's? Und wenn ich es immer wieder feststelle, vor allem in mir selber und auch in anderen, bildet sich eine Basis, auf die ich mich stellen kann. Von der aus mein Blick auch weiter wird. Und von dieser Basis her, dass es grundlegend Gutes, Wahres, Schönes oder grundlegend Liebevolles, Klares in mir gibt. Von da aus kann ich anfangen, die Fixierungen der Persönlichkeit zu bezweifeln. Wenn ich es vorher mache, könnte ich Probleme kriegen. Aber wenn diese Basis ist, auf die ich mich verlassen kann, dann kann ich es wagen zu sagen, was ist denn das mit mir? Ich kann mich empfinden als ich und ich empfinde auch eine Historie und einen Faden im Leben und habe zum Beispiel gesprochen vorhin von mir als kleinem Kind. Wenn ich mir dann aber ein Foto von diesem kleinen Kind anschaue, da ist nicht mehr viel da. Das heißt, was ist das wirklich eine durchgängige Kontinuität, zu der ich da ich sage, oder gibt es da vielleicht auch Lücken? Also ich kann anfangen, noch mehr Lücken wahrzunehmen. Ich kann dann auch leichter Verhaltensweisen ändern oder Positionen ändern oder dieses Fixe, was das Schädliche an dem, was man Ego nennt, schwieriges Wort, ist, anfangen aufzulösen, um vielleicht irgendwann so präsent sein zu können und so durchstrahlend, wie ich es erfahren habe mit meinem Guru. Mhm.
Ich hätte jetzt dazu ein paar Fragen. kann man sagen, weil du am Anfang geschrieben hast, zuerst findet man diese Göttlichkeit oder diese Verbundenheit vielleicht im Außen oder wird im Außen wiedergespiegelt, nämlich durch etwas, was uns überwältigt und was uns aber irgendwo dennoch vertraut ist und deswegen überhaupt erst auch uns berühren kann. Also wie zum Beispiel eben der Ozean oder ein Berg oder vielleicht auch ein Baby oder irgendwas, was uns wirklich total ergreift und absolut natürlich ist und sofort einfach uns berührt. Wobei das eben, so wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eine Widerspiegelung ist von etwas, was in uns selber ist.
Exakt.
So, das heißt, es ist erstmal eine Hilfe, um überhaupt...
Ein Resonanzphänomen.
Aha.
Ja.
Resonanz kann man auch sagen, eben es ist eine Art Spiegel oder es wird einem gespiegelt, was in einem selbst ist. So. Und dann bist du... Dann hast du über diese Gutheit gesprochen und es ist ja auch etwas, was du in dem Satsang regelmäßig sagst. Also das ist etwas, was dir auch wichtig ist, was du immer wieder betonst. Und ich würde nochmal, weil ich das vorher so noch nie so gehört habe, also aus diesem Begriff Gutheit, was du damit genau meinst. Es scheint ja so eine Art Essenz zu sein, aber meinst du damit gut oder, weil wenn gut, da fällt mir sofort auch schlecht ein, also so als gäbe es dazu irgendwie eine Polarität, aber ich bin mir nicht genau sicher, was du mit dieser Gutheit meinst, was das ist, was wir in der Essenz alle sind.
Das Wort habe ich aus einer buddhistischen Tradition über mir ausgeliehen, erstens mal. Zweitens, ich benutze es sehr bewusst und zwar genau wissend, dass normalerweise wir in gut schlecht denken.
Ja.
Und von uns selber sehr oft in schlecht denken. Ich behaupte aber, dass dieses, was ich da anspreche, größer ist als das, was wir normalerweise als gut-schlecht wahrnehmen im Leben. Also größer als Moral auf jeden Fall. Sondern etwas ist wieder nicht ganz richtig, aber egal, etwas, was unbedingt und von Anfang an und völlig unzerstörbar gut ist in uns. So, das ist gut und bleibt gut auch bei einem Serienmörder. Und ist zum Beispiel interessant, ich habe einen Schüler und Freund, der ist inzwischen jetzt in Pension, aber der hat Jahrzehnte gearbeitet mit drogenabhängigen Jugendlichen und zwar mit solchen, wo viele andere Institutionen schon aufgegeben haben. In der Schweiz, da geht sowas. Die haben die dann zu ihm geschickt und was hat er gemacht mit ihnen? Mantren gesungen. Mantren gesungen und getöpfert. Und ja, sein Wesen, seine Ausstrahlung und so weiter, klar.
Nicht zu unterschätzen.
Nein. und das mit der grundlegenden Gutheit hat er ja auch schon vor langer, langer Zeit auch von mir gehört und entsprach auch seinem Ding. Und er hat das dann immer jedem dieser jungen Leute gesagt. Als allererstes. Die kommen an, hatten ihre Vorstrafen, ihre Katastrophen, ihr sich schlecht fühlen und auch irgendwie gescheitert sein. Mhm. Und dann sagt er ihnen, also, du bist grundlegend gut. Und er hat mir gesagt, es gab keinen, der das nicht verstanden hat. Verstehst du? Das finde ich grandios.
Das hört sich so an, als wüssten wir intuitiv genau,
wovon
gesprochen
das
wird.
Das heißt, wir sollten das gar nicht zu sehr zerpflücken, weil wenn ein 18-jähriger Junkie mit einer Ladendiebstahlskarriere, der eigentlich am Boden ist und nichts mehr geht, und er kriegt das gesagt und er kann es verstehen, dann gehe ich davon aus, es kann jeder verstehen. Das muss man nicht erklären.
Mhm. Ja.
Also du und ich, wir sind grundlegend und unzerstörbar gut in unserer Essenz, selbst wenn wir schlechte Dinge getan haben oder so. Das kann das nicht kaputt machen.
Das ist also völlig unabhängig von dem, was die Hüllen, wie viele Hüllen wir uns zugelegt haben. Das, was wir darunter sind, das immer, bleibt immer rein und
richtig gut. Und das ist auch ein Grund für unsere tiefe Sehnsucht. Mhm. Weil das sind ja wir. Und dann sind da vielleicht ganz viele Hüllen, aber wir haben Sehnsucht danach,
diese Gutheit zu entdecken, so,
oder? Sie zu sein,
zu leben.
Tatsächlich zu sein, was wir sind. Ganz natürlicher Trieb. Aber die Schichten, die sich da drüber gelegt haben, die sind über lange, lange Zeit gewachsen. Mhm. Und es braucht manchmal dann auch ein gewisses Bemühen, das Fenster zu putzen.
Das ist jetzt nochmal eine gute Stelle, um auf den Satsang zurückzukommen. War ja auch der Buchtitel. Was für eine Rolle spielt jetzt der Satsang, um diese Höhlen zu...
Satsang, also ich erlebe da viele Wunder. Mhm. Das Wunder der Begegnung, in der wir immer wieder die Wirklichkeit unserer Bezogenheit, unserer Verbundenheit erfahren können, in einem Raum, der ein bisschen anders ist als jetzt das Erfahren der Verbundenheit beim Fußball. Da ist es ja auch irgendwie es hat aber eine andere Qualität. Dann haben wir das Wunder der Ehrlichkeit, der Ungeschminktheit, sich zu zeigen und dann zu erfahren, oh, ich gehöre trotzdem dazu. Also, was uns ja wieder auf die grundlegende Gutheit bringt, da muss was sein, dass selbst wenn ich irgendwas Doofes erzähle, ich noch dazugehöre. Dann natürlich erinnere ich immer wieder und mit großer Sturheit, die entweder irgendwie zu mir gehört, zum Beispiel an die grundlegende Gutheit, an die Achtsamkeit, an das, was immer größer ist als das momentane Phänomen, was auch immer es sein mag.
Man hat ja auch oft Angst, wenn man sich jetzt nicht in diesem geschützten Raum von Satsang zeigt, sondern irgendwo anders, dass man dann eigentlich auf Ablehnung stößt.
Genau.
Und so habe ich das eigentlich immer sehr, also schätze ich so sehr am Satsang, dass jeder tatsächlich so sein kann. Das sagt man immer so leicht, wie man ist. Aber wer ist es eigentlich schon? Und ich finde gerade im Satsang, finde ich es echt erstaunlich, wie offen die Menschen sind und dass man dann merkt, es wird einem aber nichts getan. Im Gegenteil, eben, wie du schon gesagt hast, man wird, es ist ein geschützter Raum, man wird so angenommen und es wird darüber hinaus aber auch immer wieder auf das verwiesen, worin das alles eben erscheint. So, dass das eben,
weswegen dann das Angenommensein auch möglich ist.
Ja. Ja.
Das ist,
ja.
ein Miteinander.
Ja, wenn man sich für das halten würde, dann wäre das eigentlich gar nicht möglich. Ja, stimmt. Ja.
Richtig.
Ja.
Da sind wir wieder genau an dem
Punkt.
Punkt.
Genau. Ist so eine spirituelle Suche dann eigentlich immer so ein weiteres Ablegen der Schichten oder siehst du da auch irgendwie Gefahren, dass sich dann so feinere spirituelle Schichten oder dass man da irgendwie in eine Natürlich. Verstrickung kommt und
klar, jede Menge Gefahren.
Was mich speziell interessieren würde, ist so oder was ich selber auch bei mir festgestellt habe, erstmal so stellt man ja auch fest, man ist, man interessiert sich für etwas, was vielleicht jetzt der frühere Freundeskreis oder der, immer noch vielleicht derselbe Freundeskreis vielleicht dich dafür nicht so interessiert. Man merkt, man ist irgendwie anders. Man interessiert sich mehr für die Stille, eben für, man ist bereit, auch tiefer zu schauen, also eben auch sich diese Höhlen anzuschauen, was ja viele Menschen ja auch gar nicht wollen. Dass eigentlich durch dieses, man will eigentlich tiefer gehen und ich habe aber erlebt, dass es dann zuerst mal für mich so ausgesehen hat, als würde ich mich erstmal von den Rest irgendwie trennen, weil die das eben vielleicht nicht machen. So.
Sieh das als einen natürlichen Vorgang. Weil das gibt es ja auch an anderer Stelle. Jemand war 20 Jahre begeisterter Tennisspieler und hat da auch seine Freunde in dem Kreis. Dann aus irgendeinem Grund, Ellbogenprobleme oder so, kann der Mensch nicht mehr Tennis spielen, fängt an Golf spielen. Dann trifft man sich noch eine Weile mit den alten Freunden. Man merkt dann aber, dass das gemeinsame Thema wegrutscht. Und dann verändert sich der Umkreis der aktuell beliebten Beziehungen.
Ja.
Das ist normal.
Ja.
Also auch auf so einem ganz simplen Gebiet. Ja. Das ist nicht schlimm.
Und
oder man wechselt die Arbeitsstelle. Oder ja. Gar die Stadt, dann ändert sich.
Ja, das erlebe ich auch bei vielen. Oder die erzählen, dass sich da vieles geändert hat. So Freundeskreis, Arbeit oder auch Partner oder dann auf einmal keinen Kontakt mehr zur Familie. Dass da viel, viel auch passiert innerlich und das zeigt sich dann auch im Außen wieder, genau.
Aber, also was ich damit sagen will, das ist nicht speziell jetzt für einen spirituellen Prozess, sondern das geschieht auch, wenn du die Sportart wechselst.
Ja, okay.
Das wollte ich eigentlich sagen. Das
ist ein generelles Gesetz.
Das ist nichts Dramatisches,
ja.
Sondern etwas, was im menschlichen Leben einfach gelegentlich passiert, dass man zu manchen Freundschaften jetzt auf einmal Abstand hat, dafür tauchen neue auf.
Ja.
Weil die Interessenlage sich ändert.
Ja.
Deswegen mag man ja die anderen noch, also die Verbundenheit ist ja nicht weg, aber vielleicht sieht man sich nie mehr.
Ja.
Ich will das gerade ein bisschen entdramatisieren, weil manche Leute empfinden das als was sehr Dramatisches, sehr Bedeutungsvolles und Besonderes. Und immer da, wo man etwas als sehr besonders empfinden im Zusammenhang mit Spiritualität, da ist eine der großen Gefahren.
Okay.
Weil da kommt der Hochmut rein. Und Hochmut ist was ganz, ganz Gefährliches auf dem Weg. Deshalb versuche ich da das. Es ist ganz normal, dass wir bei anderen Leuten auch, die sich für neue Dinge interessieren, dann ändert sich der Freund.
Das ist nichts Spezielles.
Nicht besonders spirituell. Und beweist nicht die eigene Spiritualität.
Ja.
Und macht einem zu nichts Besonderem.
Ja.
Man hat die Sportart gewechselt.
Schön gesagt.
Verstehst du?
Ja.
Das ist zum Beispiel auch was, wie soll ich sagen, du hast gefragt, Satsang. Für mich ist es nicht nur diese Veranstaltung von Satsang, sondern ich habe sehr viele Schüler, die auch ganz ausgesprochen meine Schüler und Schülerinnen sein wollen. Und da gibt es eine Begleitung auch, oder über, und zwar über Jahre. Und da gibt es dann auch ein Hinweisen auf zum Beispiel Gefahren. Okay. Oder ich empfinde mich da manchmal auch wie ein Bergführer oder jemand, der halt ein paar Schritte weiter schon gegangen ist und den Weg ein Stück weiter kennt. Und sagen, ey, Vorsicht, da ist eine Steckdose, über die könnten wir stolpern oder so. Das ist auch wichtig.
Und siehst du manchmal auch so ein, weil du vorher Hochmut angesprochen hast, sich selbst gegenüber, also gegenüber das eigene körperliche, menschliche, was ja auch sein kann, wenn man einen spirituellen Weg geht, da will man ja eigentlich das Formlose oder das, was man jetzt jenseits so vom Menschsein ist, irgendwie erkunden. So. Und das heißt ja auch immer wieder, es gibt niemand oder irgendwie alles ist leer und so. Siehst du da auch irgendwie eine Gefahr, dass man sich von dem Menschsein, also sich
ja, abspaltet? Ja, das ist eine Gefahr. Körper, also es kommen dissoziative Störungen vor. Die werden auch manchmal verwechselt mit spirituellen Erfahrungen. Darüber gibt es sogar, es gab einen sehr guten Psychiater in der Schweiz, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, lang vor Satsang.
Okay.
Der hat mit Nonnen gearbeitet. Und auch also mit christlichen Nonnen, aber auch mit Zen-Leuten und so. Und erforscht mit denen zusammen, wo ist die Grenze zwischen mystischem Erfahren und psychiatrischer Erkrankung.
Wow.
Das ist eine Frage, die natürlich in meinem Umfeld immer mal auch auftaucht, weil ich ja von meinem gelernten Beruf her Ärztin bin. Mhm. Und ist eine schwierige Frage manchmal. So, ja, es besteht die Gefahr, in eine ungesunde Ich-Losigkeit zu kommen. Diese Gefahr gibt es. Auf die hat übrigens auch Osho immer wieder hingewiesen. Der hat gesagt, der kleine Geist oder der nicht so intelligente Geist, kann man sich vorstellen wie eine Schachtel. Und das, was die Zen-Leute No-Mind nennen oder andere Buddha-Natur oder so, ist außenrum. Und es gibt aber zwei Türen. Eine geht oben raus, eine geht unten raus. Ein Mensch, der schizophren ist, ist auch in einem Art No-Mind. Mhm. Aber nicht in einer ganz anderen Art von No-Mind. Durch die falsche Tür gegangen. Das heißt, es gibt Gefahr, ja.
Und wie kann man diese Bodenständigkeit bewahren, dass man einfach sagt, okay, man ist irgendwie auf Mensch, man genießt
das Körper. Auch. Wenn du schon sagst, warte mal, an irgendeinem Punkt habe ich eine fürchterliche Grimasse geschnitten, das wirst du dann sehen.
Kann ich mir noch anschauen.
Ja, genau, bei diesen Zitaten, da ist ja nichts, da ist ja
niemand. Da ist ja niemand.
Da ist Quatsch.
Aha. Okay, warum?
Und das ist gefährlich. Mhm. Das ist auch ein Missverständnis. In ziemlich, und wahrscheinlich sogar beruht auf einem Übersetzungsfehler vor circa 100 Jahren, als so eine erste Welle von buddhistischem Gedankengut nach Deutschland kam, zur Hesse-Zeit und so zum Beispiel. Mhm. Und im Buddhismus gibt es das Wort Shunyata, die Leerheit. Leerheit hat aber eine bestimmte Bedeutung und ist nicht einfach nichts, okay. Ist nicht Vakuum. Und das ist damals schon irgendwie falsch rübergekommen oder falsch übersetzt worden. Leerheit heißt, da ist Platz für alles. Leerheit heißt
Weite, Raum, Unendlichkeit.
Unendlichkeit. Und Raum ist aber nie leer. Mhm. Verstehst du? Mhm. Sondern Raum ist ja genau die Conditio sine qua non, oder also die Voraussetzung, damit etwas ist.
Ja.
Raum ist nicht die Verleugnung dessen, was im Raum sich befindet, nein, sondern Raum ist das Größere natürlich und ist genau der Beweis, dass es alles das gibt, was es gibt.
Und ist dann Leere und Fülle, ist Fülle
nicht zu trennen.
Ist nicht voneinander zu trennen.
Das ist genau der Punkt. Aha. Es ist nicht zu trennen. Es gibt keine Leerheit ohne Fülle. Und es gibt keine Fülle ohne Raum, in der sie sich befindet. Mhm. Es gibt keinen Gott ohne Welt und keine Welt ohne Gott. Es gibt kein Samsara ohne Nirvana und kein Nirvana ohne Samsara. Es gibt keinen Buddha ohne Individualität. Mhm. Und es gibt kein Individuum, das nicht im Innersten ein Buddha wäre. Mhm. Es ist immer eben genau kein Entweder-Oder.
Und ist das dann die Gefahr, dass man sich nur eins davon will? Exakt. Also man will jetzt nur irgendwie die Leere haben oder der Niemand sein, aber...
Genau, das wäre ja auch wahnsinnig ungefährlich dann unser... okay, da ist ja niemand, es gibt mir ja gar nicht.
Ja.
Und ja, dann, dann kommt genau eine neue Fixierung. Ach, jetzt... Super, mir kann nichts mehr passieren. Und dann passiert was.
Ja, dann passiert dann was. Ja.
Also dieses, da ist ja niemand. Ich kenne das als Phase. Mhm. Könnte sogar vor sein, dass das irgendwo in meinem ersten Buch auch auftaucht, das ich ewig lang nicht gelesen habe. Es gibt so eine Phase, wo es einem so vorkommt. Aber bitte, bitte, das als ist ein Durchgang. Ist nicht das Ganze.
War dir das zu dem Zeitpunkt bewusst?
Ja, natürlich nicht.
Okay.
Deshalb sage ich es ja dann so oft. Ich versuche ja, es leichter zu machen, wo irgend möglich. Und da auch eine Hilfestellung zu geben, wo ich dann keine hatte. Mhm. Soweit ich kann. Also kann auch nur so weit, wie ich kenne und kann.
Und auch, dass derjenige das auch dir zeigt, oder? Also das,
ja,
so, cool. Weil manche, die haben dann, sind dann vielleicht schon arrogant und denken, ach, ich brauche ja gar nicht was zum Satz angehen, ich habe ja schon gesehen, dass ich...
Ja, klar, weil da kann ich dann auch nichts machen und dann halt ein andermal.
Ja.
Kommt schon. Was wollte ich sagen? Genau, es gibt einen, den uralten Zen-Spruch, der das auch erklärt. Der sagt, erst sind Berge Berge und Flüsse Flüsse. Dann sind Berge keine Berge mehr und Flüsse keine Flüsse mehr. Und am Schluss sind Berge wieder Berge und Flüsse wieder Flüsse.
Und dennoch ist es wahrscheinlich aber nicht wie am Anfang. Ja?
Exakt.
Ja.
Weil das, wo es herkommt, oder das, woraus gemacht ist, oder dieses Wunderbare, dieses Staunenswerte, dieses auf einmal sichtbar oder erfahrbar wird, und das bleibt auch. Aber es ist ein Berg. Mhm. Und er ist vorhanden.
Gut, ja, ich hätte noch abschließend eine letzte Frage. Und zwar, weil wir eben auch immer wieder über das Menschsein gesprochen haben und dass zum Fluss ein Fluss wieder ein Fluss ist, ein Berg ein Berg. Was macht es denn für dich so wertvoll, ein Mensch zu sein?
Ich liebe es. Es ist nicht einfach oft. Aber ich liebe es. Zum Beispiel eben unsere Möglichkeit der Begegnung und der Kommunikation auch mit Worten, so wie wir es gerade machen, ist etwas sehr spezifisch Menschliches. Und ich finde es sehr, sehr kostbar. Und die Welt wäre ärmer ohne das. Ich meine jetzt gar nicht so sehr meine Worte, aber Rilke, jetzt mal im deutschen Shakespeare, Rabindranath Tagore, wow, und alle diese. Ich glaube, die Erde freut sich über unsere Gedichte und auch über unsere Worte und unsere ganz spezielle menschliche Art. Oder zum Beispiel über unser Lachen. Das ist auch sehr speziell und eine große Gabe.
Ja, ja.
Wir haben auch große, jetzt die menschliche Spezies, zu der wir zwei gehören, hat große Probleme. Große, große Schwierigkeiten, die auch nur wir haben. Und wir haben große, große Schönheit und eine große Herausforderung. Natürlich liebe ich die Schönheit, aber auch die Herausforderung. Da ist noch was drin.
Das war doch jetzt ein gutes Schlusswort, die Herausforderung, ein Mensch zu sein. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses sehr kurzweilige Interview.
Ich bedanke mich auch. Es hat mir große Freude gemacht.
Danke dir.